Es ist schön, wieder hier zu sein. Heute möchte ich mit euch ein heißes Eisen anpacken, weil das Thema der Predigt ist: kein Grund zur Überheblichkeit. Überheblichkeit, ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, weil das ist der Duden, der mir am nächsten ist. Da wird gesagt, das hat sehr viel mit Hochmut, Anmaßung, Arroganz, Einbildung zu tun. Eigentlich ist es Überheblichkeit ist eine Selbstüberschätzung, wo das eigene Können überbewertet wird. Und eine zweite Komponente ist die, dass dort mit einhergeht, dass eine soziale Distanz vorhanden sein muss. Überheblichkeit gegenüber jemandem, zu dem ich keine Beziehung habe. Wir glauben wahrscheinlich, dass es auch funktioniert in Beziehung, aber dort wird es so definiert. Ist ja erstmal etwas zum Nachdenken. Könnt ihr jetzt mal überlegen, aber jetzt, wo ich die Definition gegeben habe, kann ich ja jetzt liefern. Und ich bin mal gespannt, wo es uns hinführt, weil stellt euch vor, jetzt in diesem Augenblick kommt Paulus hinein in diese Gemeinde, stellt sich hier hin und sagt, ihr seid untereinander überheblich. Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden. Wenn das Paulus macht, würden wir vielleicht sagen, in Ordnung. Klar, der darf das. Wenn das jemand anders machen würde, dann würden wahrscheinlich sofort erstmal die Schutzwelle hochgefahren werden, die Kanonen rausgeholt werden und gesagt, hey, du kennst uns erstens nicht und wer bist du überhaupt, dass du das herausnehmen kannst, uns so etwas zu sagen. Ich habe ja Kampfsport gemacht. Kampfsport ist ja so eine Sache, da zieht man sich dann sowas an und dann braucht man einen Gegner. Ja, und Gegner ist wichtig, Kampfsport ohne Gegner funktioniert nicht. Und genau das packt Paulus an. Er sagt, Gemeinde mit Gegner funktioniert nicht. Also genau umgekehrt. Und möchte der Gemeinde eigentlich deutlich machen, das, was ihr hier macht, funktioniert nicht. Er kommt nach Korinth, nicht persönlich, sondern per Briefpost. Und seine Botschaft wird dort nur vorgelesen. Also das wird noch mal ein bisschen geschwächt, weil er nicht persönlich vor uns dann stehen würde, sondern das per Post kommt und deswegen lese ich das auch nur vor. Paulus, 1. Korintherbrief, Kapitel 4. Dort steht, in Vers 6 bis 8 werde ich lesen, ich lasse euch noch Zeit ein bisschen zum Aufschlagen, genau diese Passage, die es ein bisschen brenzlig macht, wo er in eine Situation der Korinther hineinspricht, die ja eigentlich schon als Paradebeispiel die Korinther gelten, als die Gemeinde, die es nicht hinkriegt. Aber ich bin davon überzeugt, dass Paulus die Korinther nicht bloßstellen will, sondern dass er etwas aufzeigen will, was er überall sieht, was ganz selbstverständlich automatisch in uns drin ist, dass wir gerne kämpfen, gerne einen Feind haben, gerne ein Gegenüber, die wir platt machen. Und dort schreibt er in Vers 6, dies aber, liebe Brüder, habe ich im Blick auf mich selbst und Apollos gesagt, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen gegen den anderen aufblase. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Ihr seid schon satt geworden? Ihr seid schon reich geworden? Ihr herrscht ohne uns? Ja, wollte Gott, ihr würdet schon herrschen, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Wenn das nicht Tacheles ist, dann muss ich lange suchen in der Bibel, bis Tacheles gesprochen wird. Das ist Tacheles. Er redet hier Klartext. Er legt den Finger in die Wunde und ich könnte mir vorstellen, dass, obwohl es Paulus ist, dass die Korinther erstmal einen Schock gekriegt haben und gesagt haben, was, wir? Welche Situation war denn dort gegeben in Korinth? Ich meine, er sagt es direkt zu Beginn. Da sind Gruppen, die Paulus in den Himmel heben. Er ist der einzig Richtige. Seine Position, und er wird ganz oft zitiert, ist die einzig wahre. Und sie sahen sich schon als Nachfolger von Paulus. Und da gab es andere, die sagten, naja, Paulus, den kannst du vergessen, das ist eine Pfeife. Es gibt auch hier Leute, die nicht mit Paulus klarkommen. Ich gucke auch keinen an. Jetzt habe ich dich bloßgestellt. Aber das ist mal als Beispiel ganz witzig, weil Paulus hatte sofort jemanden auf der anderen Seite gegenüber, den Apollos. Und andere mochten den Apollos mehr und haben gesagt, mit Apollos, mit dem komme ich klar. Den zitiere ich, das ist meiner, auf den baue ich. Apollos hat recht. Paulus, das ist eine Pfeife. Was der da sagt über die Frauen und wie er mit dem Miteinander umgehen, das ist viel zu direkt, der ist viel zu persönlich. Damit komme ich gar nicht klar. Und ruckzuck, das hört sich jetzt noch ein bisschen amüsant an, haben sich da wirklich Parteien gebildet, die fast gegeneinander einen verbalen Krieg geführt haben. Wo es darum ging, dass der eine mehr Recht hat als der andere. Und worum dort ging es auch darum, dass man den anderen für seine eigene Meinung herhielt. Und Paulus macht ganz zu Beginn deutlich, ihr habt noch nicht mal begriffen, was meine Botschaft ist. Ihr zitiert mich und habt mich nicht mal verstanden. Und genauso mit Apollos. Ihr zitiert Apollos, ihr meint, ihr folgt ihm nach und habt ihn nicht mal verstanden. Denn Apollos und ich, wir sind gute Freunde. Wir spielen uns nicht gegenseitig aus. Wir denken nicht, ich bin besser und er ist schlechter. Hier steht, dass er sagt, niemand soll den einen Vorrang geben. Für den einen oder gegen den anderen sein. Das Für ist ja eigentlich etwas ganz Positives. Ja, für jemanden zu sein, das ist gut, aber das Für im Zusammenhang mit dem Gegen funktioniert in der Gemeinschaft der Christen nicht, sagt Paulus. Das darf eigentlich nicht sein. Und trotzdem ertappen wir uns, dass es vorhanden ist. Ich glaube, Paulus möchte hier den Korinthern 3 Sachen deutlich machen. Das erste ist, dass sie endlich aufhören sollen, nachzuglauben und anfangen sollen, selber zu glauben. Die Korinther haben einfach nur nachgeglaubt. Da war Paulus, der hat Jesus irgendwie verstanden, meinten sie. Und dieses Verstehen, diese Theorie, diese Theologie haben sie einfach so übernommen und als ihre Meinung so vorangeschoben. Und anderen, die nicht dieser Meinung waren, einen damit übergebraten. Da war dann die Sorge, dass Menschen abfallen könnten, wenn sie nicht diese Meinung haben. Genauso umgekehrt, die Apollos folgten, haben genau das Gleiche gemacht. Sie haben ihm nachgeglaubt. Das, was er gesagt hat, ist richtig. Und manchmal kommt das auch bei uns vor. Wir nehmen manchmal Bibeltexte und benutzen sie als Argumentationshilfen. Wir glauben nur nach. Wir zitieren. Oder benutzen irgendwelche anderen Zitate von irgendwelchen Leuten und merken nicht, dass wir nachglauben. Weil eine Sache haben sie nicht begriffen. Bei ihrem Streben um die Wahrheit, um das Recht haben, um die richtige Position haben sie nicht begriffen, dass es um die Einheit ging. Dass Jesus von Anfang an deutlich gemacht hat, ihr gehört zusammen. Und er hatte von Anfang an Probleme damit. Seine 12 Jünger, das war eigentlich manchmal so ein richtiger Kindergarten. Da wollte der eine links und rechts von ihm sitzen. Die einen haben gesagt, ich bin der Bessere, ich würde alles für dich tun. Dann wurde da sogar ein bisschen manchmal so schlecht über den anderen geredet. Hast du gesehen, was der da macht? Oder über andere Gruppen. Jesus, wir haben gehört, da sind welche, die treiben in deinem Namen Dämonen aus. Böse Geister. Und sie predigen sogar dein Evangelium. Und dann hat Jesus gesagt, wer für mich ist, kann nicht gegen mich sein. Ich glaube, dass wir manchmal bei all unserem Streben vergessen, selbst zu glauben und einfach nur nachglauben. Und wer nachglaubt, der hat auch einen Gegner. Ja? Weil man eine Position vertritt, die vielleicht nicht mit einer anderen Position einhergeht. Und Gegner sind immer gut. Gegner, die braucht man. Ja, um zu wissen, dass man richtig ist und richtig steht. Wenn man einen Feind hat, wenn man weiß, das ist falsch, dann bin ich richtig. Und genau das ist das Thema. Paulus macht hier deutlich, ihr merkt gar nicht, wie überheblich ihr gerade seid. Ihr meint, ihr seid richtig? Ihr meint, richtig zu glauben? Du meinst, der andere glaubt falsch, weil er Apollos gut findet? Und du bist richtig? Du merkst, glaube ich, gerade gar nicht, wie klein dein Glauben ist. Du glaubst nämlich gar nicht selbst, sondern du glaubst nur nach. Das will Paulus hier sagen. Ihr glaubt eigentlich nur nach. Wo ist denn euer persönlicher Glaube? Wo ist der Glaube? Und diese Fragen stellt ihr dann. Wer gibt dir den Vorrang? Von wem hast du, was du hast? Von wem? Nicht von Apollos, nicht von Paulus. Du hast es von Christus. Und die anderen genauso. Und eins habt ihr nicht begriffen. Und ich glaube, Paulus muss in dieser Situation richtig enttäuscht gewesen sein. Paulus war selbst ein Verfolger, hat Christus verfolgt oder die Anhänger von Christus. Und als er irgendwann dann begriffen hat, dass er auf dem falschen Pfad ist, und das hat er erst, als er Jesus selbst begegnet ist, hat er gemerkt, worum es eigentlich geht. Es geht eigentlich um nur eine einzige Sache. Wer mit Christus lebt, und das ist der zweite Punkt, der findet kein Gegeneinander. Der findet nur ein Füreinander. Der findet nur die Einheit. Wer mit Christus lebt, der kann gar keine Barrieren aufbauen. Der darf gar keine Feindbilder haben. Der kann gar nicht sich zumauern und meinen, da gibt es einen Feind in der Gemeinschaft. Paulus räumt hier radikal auf. Und er versucht eigentlich nur diese Sehnsucht, die Jesus selbst hatte, mit seinen Jüngern weiterzuleben. Jesus wollte eine Gemeinschaft, die einen Unterschied macht. Jesus wollte eine Gemeinschaft, die zusammenhält. In jeder Situation. Eine Gemeinschaft, die für die Armen da ist. Eine Gemeinschaft, die für die Schwachen da ist. Eine Gemeinschaft, die keine Unterschiede macht zwischen Mann und Frau. Eine Gemeinschaft, die keine Unterschiede macht zwischen Sklave und Herr. Er wollte eine Gemeinschaft, die niemals irgendwelche Unterschiede macht. Die keine Parteiung schafft. Die kein Für und Gegen aufbaut. Sondern die ein Wir schafft. Wir gehören zusammen. Diese Gemeinschaft wollte Jesus bauen. Das war sein Ziel von: Wer mit mir lebt, lebt im Licht. Und wer im Licht lebt, der hat seine Brüder lieb. Und heute müssen wir hinzufügen, und seine Schwestern. Jesus hat einen Satz dazu gesagt, der für mich das Ganze auf den Punkt trifft. Die Welt wird erkennen daran, dass ihr untereinander Liebe habt, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das ist das entscheidende Merkmal, woran die Nachfolger Jesus erkannt werden sollen. Und wir? Wir halten es manchmal wie die Korinther. Daher kommt übrigens auch das Wort Korinthenkacker. Wir haben Recht. Wir meinen, die richtige Position zu haben. Wir meinen, dem anderen sagen zu können, wo es lang geht. Und merken nicht, wenn wir uns streiten und sagen, der ist nicht richtig oder der ist nicht richtig und der müsste so glauben wie ich oder ich habe Angst um seinen Glauben, dass wir uns so sehr überheben und gar nicht merken, dass wir das eigentlich aus dem Ziel verloren haben. Die Einheit. Und das klingt so leicht, Einheit. Und jeder von uns, der weiß, wie schwer das ist. Dass Einheit nicht einfach so ein Traum ist, der mal eben mit links verwirklicht werden kann. Paulus hat die meisten Gemeinden gegründet, zu denen er schreibt, auch die Korinther. Er kannte diesen Haufen, zumindest einige. Und ich frage mich, wie oft er um die Einheit dieser Gemeinde gekämpft hat. Immer wieder gab es da die eine Gruppe und die andere Gruppe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Themen, um die es da ging, gar nicht das Entscheidende waren. Oft haben wir das Gefühl, das Thema ist vielleicht das Entscheidende. Ob jemand liberal ist, ob jemand konservativ ist, ob jemand daran glaubt oder hieran, das Thema ist für Paulus irgendwie nicht das Entscheidende. Paulus sieht, dass es hier um zwischenmenschliche Konflikte geht. Die Menschen kommen untereinander nicht klar. Sie haben nicht gelernt, miteinander richtig umzugehen. Es geht gar nicht um das Thema. Wenn du bei der Farbe der Tapete mit dem Bruder oder der Schwester anderer Meinung bist, dann wirst du es auch in der großen Theologie sein. Du wirst einfach gegen ihn sein, weil du gegen ihn bist, weil er dir irgendwo mal auf den Fuß getreten hat. Das ist ganz egal, was der sagt, der ist falsch. Und Paulus sagt, denkt hier neu drüber nach. Das, was ihr hier macht, ist absoluter Humbug. Ihr lauft komplett in die Irre, ihr meint es so gut. Euch geht es immer um die Wahrheit, um die Bewahrung des Glaubens und ihr lauft voll vor die Wand. Aber Paulus kommt hier nicht als Erzieher, sagt er in Vers 14 und 15. Er kommt als Vater. Und das ist der dritte Punkt. Man könnte ja meinen, dass er den Korinthern so eine Predigt gehalten hat oder so einen Brief geschrieben hat, dass alle jetzt nur noch sitzen und denken, wuh. Also jetzt ziehen wir uns warm an. Jetzt wurde ein Machtwort gesprochen, von oben hat die Autorität gesprochen und jetzt muss es laufen. Er schreibt in Vers 14 und 15, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich euch dies, sondern ich ermahne euch als meine lieben Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durchs Evangelium. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir 10.000 Erzieher haben, so in unserer weltweiten Kirche. Nicht nur hier am Grindel, aber auch hier haben wir Erzieher. Wir haben Leute, die erziehen wollen, mit allen möglichen pädagogischen Handgriffen, weil es um die Wahrheit geht oder die eigene Position. Oder irgendjemanden, den wir so sehr verehren, dass wir ihn voranschieben für unsere eigene Meinung. Und dann wollen wir natürlich die anderen korrigieren oder auf den richtigen Weg bringen. Oder unsere Weisheiten den anderen mitteilen. Die Pauschalantwort geben, die Lösung, damit endlich Gemeinde wieder Gemeinde wird. Und das funktioniert so, indem sie so glauben wie ich. Und Paulus sagt, was? Und er kommt wie ein Vater zu ihnen und macht ihm als erstes deutlich, wenn ich jetzt hier den Finger in die Wunde lege, dann nicht, um einfach ein Machtwort zu sprechen, sondern ihr seid meine Kinder, weil ich euch diese Gemeinde gegründet habe. Durch Christus, sagt er. Durch Christus seid ihr dazugekommen. Und er benutzt Worte, die man eigentlich fast nur von Gott selbst kennt. Er bezeichnet sich als Vater. Ich bin euer Vater. Er stellt so eine intime Beziehung her oder wieder her, um erstmal dieses Vertrauen zu schaffen und zu sagen, wenn ich hierher komme und den Finger in die Wunde lege, dann weil ihr mir wichtig seid. Und er macht ihn deutlich und sagt gleichzeitig, nehmt euch ein Beispiel an mir. Wenn jetzt jemand herkommen würde und sagt, nehmt euch ein Beispiel an mir, da haben wir gesehen, wie das mit unserem Bundespräsidenten geklappt hat. Ich finde es genial, wie der Vorsteher unserer Kirche in Norddeutschland, Klaus van Treek, Stellung genommen hat zu unserem Bundespräsidenten. Vielleicht haben das einige im adventistischen Pressedienst gelesen. Ein Satz von ihm in dieser Stellungnahme war, wer sind wir? Das ist jetzt nur sinngemäß. Nicht, dass ihr mich plagiatsmäßig mir was vorhalten werdet. Wer sind wir, dass wir den ersten Stein werfen? Wer sind wir, dass wir den ersten Stein werfen? Und genau so fühle ich mich dann ertappt. Paulus kommt als Vorbild und weiß, dass er Schwächen hat. Und trotzdem sagt er, in diesem Punkt habt ihr es immer noch nicht begriffen. Apollos und ich, wir halten zusammen. Und ihr arbeitet gegeneinander. Nehmt euch ein Vorbild an uns. Baut eure Mauern ab und lebt wieder diese Einheit, zu der ihr berufen worden seid. Ihr seid Gemeinde. Ihr sollt einen Unterschied ausmachen. Und selbst wenn das nicht immer klappt, wenn ich euch jetzt den Finger in die Wunde halte, heißt das nicht, dass ich euch abgeschrieben habe, sondern dass ich mir wünsche, dass ihr wieder dieses Licht seid, von dem Jesus sich gewünscht hat, dass wir es schon längst sein sollten. Wir hatten jetzt vor einer Woche unsere Gemeinderatsklausur in Lienau. Und sie war sehr geistlich. Wir haben viel Gebetszeit gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass es geistlicher zuging als die letzten Male, ohne das davor abschwächen zu wollen. Aber man hat gemerkt, dass uns diese Gemeinde am Herzen liegt. Dass wir Nöte vielleicht eine lange Zeit nicht immer, vielleicht schon wahrgenommen haben, aber nicht so sofort darauf reagiert haben, wie wir es hätten tun sollen. Und dass wir gesagt haben, wir müssen den Kurs korrigieren. Wir müssen eine andere Richtung einschlagen. Und bei all dem sollte Gott im Zentrum sein. Sollten wir Gott uns als Vorbild holen. Wir sollten anfangen, wir sollten aufhören, nachzuglauben und anfangen, selber zu glauben. Wir sollten aufhören, irgendwelche Feindbilder aufzubauen und uns für Einheit einsetzen. Und bei all dem sollten wir das tun wie ein Vater mit seinen Kindern und nicht als die, die die Autorität haben. Wenn ihr jetzt schaut und überlegt, was das mit euch zu tun hat, dann kann ich diese Frage nicht beantworten, aber ich glaube, dass diese Frage uns alle trifft. Vielleicht hat der eine oder andere von euch noch so ein Kriegsbeil irgendwo liegen. Irgendwo ein Feind, irgendwo ein Gegner. Vielleicht irgendwo absichtlich einen Sitzplatz dort, wo der andere nicht sitzt. Vielleicht leben wir manchmal Gemeinden nebeneinander her, weil wir auch Probleme mit dem einen oder anderen haben. Paulus würde sagen, bau die Barrieren ab. Mach den ersten Schritt. Warte nicht darauf, dass der andere zu dir kommt. Wenn du begriffen hast, was Jesus für eine Gemeinschaft wollte, dann fang einfach an, sie zu leben. Amen.